Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 603 des Audiocasts zu CC2 TV. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer und freue mich, da ich wieder so ein paar Themen ausgesucht habe. Wahrscheinlich zu viel, weiß ich. Ich kriege sie nie alle hier unter, aber naja, ist eben so. Aber das Wichtigste kommt zuerst und dann sehen wir, was von dem Unwichtigen noch übrig bleibt. Ich möchte mich am Anfang auch ganz herzlich bedanken für die Spender, denn nach meinem letzten, es war ein indirekter Aufruf, sind doch einige gekommen, sogar einige dreistellige. Das hat mich doch sehr erstaunt. Ganz herzlichen Dank dafür. In der Fernsehsendung nächste Woche werden sie selbstverständlich wieder genannt und gezeigt. Ich möchte mich auch bei denen bedanken, die bei uns im Shop einkaufen, denn obwohl der Shop komplett eigenständig ist, arbeite ich doch oft und gern, sehr gern sogar mit Thomas Ritter, dem Shopbetreiber, zusammen, der natürlich das ganze Risiko trägt, alles einkaufen muss, alles lagern muss, alles teilweise auch selbst bedruckt oder bedrucken lässt. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass man vielleicht mal diese Arbeit honoriert, vielleicht auch mal eine Meinung hinterlässt. Man kann nämlich zu den einzelnen Artikeln, die man gekauft hat, auch seine Meinung hinterlassen. Und ein Tipp, wenn mal etwas nicht vorrätig ist, das passiert natürlich, wenn man nicht unendlich viel Geld hat und sich das Lager voll machen kann, um den Rest, den man nicht verkauft, irgendwann wegzuwerfen, muss man da ein bisschen haushalten. Und man weiß ja nie, was geht, was gekauft wird. Man kann, wenn etwas nicht vorrätig ist, sich benachrichtigen lassen, sobald es wieder vorrätig ist. Also, einfach mal gucken, das geht und das funktioniert auch zuverlässig. So, dann denke ich mal, fangen wir einfach mal an. Es ist ja der vorletzte Audiocast in diesem Jahr, der regulär läuft. In zwei Wochen kommt dann der letzte reguläre und Silvester. Am Silvesterabend, da kommt ein irregulärer, habe ich mir vorgenommen. Und da werde ich das, was am meisten gefragt worden ist im Laufe dieses Jahres, endlich mal thematisieren, aufarbeiten, das erste und das letzte Mal. Also sind Sie gespannt. Ich weiß, viele werden Silvesterabend dann nicht hören, aber am nächsten Tag, Neujahr, ist ja extra freigenommen, freigemacht worden, dafür, dass Sie die Zeit haben, das zu hören. Zukunftsmusik kommt erst noch. Jetzt will ich erstmal mit der Vergangenheit anfangen und aufräumen. Ja, es war schon ein Paukenschlag, was der CeBIT-Chef Oliver Frese da verkündet hat. Die CeBIT, 32 Jahre lang lief sie, wird eingestellt mit sofortiger Wirkung. Nächstes Jahr, der geplante Termin im Juni, wird nicht mehr zur CeBIT genutzt. Da wollen sie wahrscheinlich irgendwas anderes machen. So genau weiß ich es aber noch nicht. Und ja, das war's. Ach ja, und Oliver Frese tritt zum Jahresende zurück. Ja, jetzt müsste man mal darüber nachdenken. Das ist ja nur ein wirklich sehr traditionsreiches Unternehmen, diese CeBIT-Messe. Es war mal die weltweit größte Computermesse und es ist dann immer weiter runtergegangen. Warum? Naja, da müsste man wirklich tiefer drin stecken, um eine sachliche Meinung finden zu können, wirklich die Ursachen finden zu können. Aber man hat natürlich so gewisse Anzeichen schon sehr lange erkennen können, wenn man denn nachgesehen hat. Die kommen vielleicht von irgendwelchen Fehlern oder Versäumnissen der Messegesellschaft, vielmehr aber sicher vom Wandel in der Technologie, in der Zeit. Und da kann man dann vielleicht, vielleicht soll ich mal einen Abriss darüber geben, wie das war mit der Messe und warum sie heute so unwichtig geworden ist, dass kaum noch jemand dahin geht. Kaum. Naja, Oliver Frese hat gesagt, 120.000 Besucher hatten wir noch in diesem Jahr auf der CeBIT, aber Es sind nur weniger als 80.000 tatsächlich über die Messe gelatscht und haben Stände besucht. Viel mehr gab es Kontakte außerhalb der Messe, wohl auf dem Messegelände, aber eben nicht in den Hallen. Und diese ehemals 850.000 Besucher, 2001, geschönte Besucher, muss ich dazu sagen, denn die Messegesellschaft hat damals zu dem Trick gegriffen, dass man Besucher mit Dauerkarten jedes Mal, wenn sie wiederkamen, gezählt hat. Ob es nun legitim ist, mal dahingestellt. Ist alles Schnee von gestern. Aber gehen wir einfach mal zurück. Dieses Zentrum der Büro- und Informationstechnik, das ist nicht 1986 entstanden. Nein, auf der Hannover Messe gab es schon sehr, sehr lange verschiedene Bereiche, in denen Computertechnik, damals hat man weniger von IT gesprochen, ausgestellt wurde. Ich kann mich erinnern, schon in den 81-82er Jahren, da gab es Maschinen, die konnten Briefe, normale Postbriefe öffnen, auseinanderfalten, scannen, digitalisieren, speichern, organisieren, strukturieren. Das waren aber Maschinen, die waren teilweise größer als eine normale Wohnung von irgendeinem Privatmann. Und man hat damals schon vom papierlosen Büro gesprochen, was wir ja bis heute nicht haben, wissen wir ja alle. Aber ja, die Zahl der Aussteller, selbst 1970, da war ich aber noch nicht da, die war für diese Computerbereiche schon sehr deutlich und ist überproportional gestiegen. Damals sprach man eigentlich nur von EDV, elektronischer Datenverarbeitung. Und das hat sich eben immer weiterentwickelt. Es wurde dann die Halle 1 auf der CeBIT, also am Haupteingang gleich links das Ding, gebaut, aufgebaut, umgebaut. Und dort wurde es zum Zentrum der Büro- und Informationstechnik, wo man konzentriert diese EDV dargestellt, gezeigt, vorgeführt hat. Da gab es Messestände, die über mehrere Etagen gingen, Messestände, die über mehrere Gänge gingen. Wirklich, man konnte sich auf Messeständen verlaufen. Es gab auf den Messeständen Aufzüge, mit denen man in die obere und die noch darüber liegende Etage fahren konnte. Es war gigantisch. Es war eben die Zeit der Entwicklung, die Zeit des riesigen Wachstums. Diese CeBIT ist ja dann aus diesem Zentrum der Büro- und Informationstechnik entstanden worden. Und die hat im März 1986 bereits 200.000 Quadratmeter eingenommen. Wenn ich die Zahlen richtig aufgeschrieben habe, damals für einen WDR-Text, dann waren damals 2140 Aussteller da, die ihre Produkte mehr oder weniger geschickt vorgestellt und vorgeführt haben. Ja, und das war irgendwie so eine Art Sensation, muss man sagen. Denn von dieser CeBIT beginnend ging es immer weiter und weiter. 1983 gab es ja schon die sogenannten Personal Computer. Da hatte man auf der Messe bereits auf der damaligen Hannover Messe, also nicht die CeBIT, bereits über 200 verschiedene dieser Personalcomputer vorgestellt. Ganz vorn dran Amiga, Atari und so weiter. Apple war auch da. Die kamen dann mit dem Macintosh Plus auf die Messe. Ja, und nachdem das so explodiert ist, hat die Messegesellschaft dann sinnvollerweise entschieden, okay, wir trennen diese beiden Messen voneinander, weil es war einfach zu viel und auch organisatorisch wohl nicht mehr zu leisten. Also 1986 ging es los und das war auch für ganz viele junge Menschen, die mit diesen Computervirus damals schon infiziert waren, ein riesiger Magnet. Die sind dahin gefahren, nicht weil Boris Becker, den kannte damals, glaube ich, noch gar niemand, auf der C1986 für MSX-Computer, wer weiß noch, was das war, geworben hat, sondern man hat sich getroffen, man wollte sehen, was gibt es, man wollte anfassen, man wollte sprechen, man wollte mit anderen reden, man wollte Erfahrungen austauschen. Diese Messe war einfach der Magnet für alle, die irgendetwas mit Personal Computer zu tun haben wollten. Das hat die Messegesellschaft nicht vorausgesehen. Die haben immer noch auf die Geschäftskunden gesetzt, immer noch für Besucher, für große Projekte, für große Rechner, für große IT-Technologie, auch wenn sie damals noch nicht so hieß. Und ja, die waren natürlich da. IBM war zum Beispiel mit der X.400 auf der CeBIT. Aber da wurde über andere Sachen gesprochen. Da hat man über OSI-Protokolle gesprochen. Da hat man über ICL gesprochen. Da hat man, was weiß ich was alles. Das war eine andere Welt. Das heißt also, die CeBIT selbst hat erstmal dafür gesorgt, dass diese Welten sich getrennt haben. Der kommerzielle Teil der damaligen EDV und der Homecomputer-Szene. So, beides war aber irgendwo friedlich, wenn auch räumlich ein bisschen getrennt, vorhanden. Und ich kann mich erinnern, damals hat eine Eintrittskarte 8 D-Mark gekostet. Nicht Euro, D-Mark. Das war 1986 zwar viel Geld, aber das haben sich diese interessierten Hobbyisten eben geleistet. Für die Geschäftsleute war es sowieso kein Thema. Die haben die Karten ja in der Regel kostenlos über die Aussteller bekommen. Überall wurde diese Messe als größte Computermesse der Welt hervorgehoben. Und das war wohl auch so eine Art Selbstläufer. Denn es ging immer weiter. Die Besucherzahlen stiegen von Jahr zu Jahr. Die Eintrittspreise auch. 1996, weiß ich, da hat die Eintrittskarte schon 50 D-Mark gekostet. Warum? Ja, der Messeleitung waren es zu viele Besucher. Die hatten damals 750.000 Besucher. Die Messe war total überlaufen. Das kann man sich vielleicht heute nicht mehr vorstellen, aber die Gänge waren voll. So wie im Berufsverkehr, die Straßenbahn oder die U-Bahn. So eng und voll war es. Ja, und diese Riesenmengen an Interessierten, die da waren, waren natürlich weniger, viel weniger als die Hälfte Geschäftskunden, aber der Rest war eben auch da, der war auch interessiert, der wollte auch sehen, was passiert. Und diese 50 Euro, na, die haben nicht sofort gewirkt. Es kamen immer noch mehr Zuschauer. Wie ich eingangs schon sagte, ist es hochgegangen bis gezählte 830.000, 850.000 im Jahr 2001. Aber die Messe bekam auch immer mehr Konkurrenz. Weniger in der althergebrachten EDV, mehr in all dem, was neu war. Personal Computer und die Folgen und die unendlich vielen Peripheriegeräte, die es dann da gab. Man muss sich vorstellen, für einen alten Atari oder einen C64 oder einen Apple II gab es eigentlich erstmal gar keine Drucker. Man konnte die Sachen nicht ausdrucken, man konnte sie vom Bildschirm abschreiben oder vielleicht fotografieren. Nur man musste hinterher die Bilder erst entwickeln lassen. Es gab keine Digitalfotografie. Das sind aber alles Entwicklungen, die da entstanden sind und die dort auch in der Breite gezeigt wurden und für Interesse gesorgt haben. Ja, diese Trennung, man hat ja dann das aufgeteilt auch in CeBIT Home. Man hat also die Hobbyisten quasi rausgeschmissen, vor die Tür gesetzt. Das, was eigentlich die Zukunft ist, die Leute, die damals da rumgelaufen sind, die sich die Füße plattgetreten haben, die wurden als Beutelratten verhonepiepelt und die hat man von der Messe ausgelagert. Gut, das Ding ist ja auch kaputt gegangen. Man hat die Hobbyisten weggeschickt zu anderen Messen, nach Köln, nach Leipzig und hat großen Erfolg gehabt, denn 2013 hatte man lediglich noch 285.000 Besucher. Das hat also geklappt. Die IFA in Berlin, die hat natürlich wesentlich davon profitiert, weil dort alle die Heimatlosen, auch die Firmen, auch die Unternehmer, auch die Entwickler, wurden dort mit Kusshand aufgenommen und da ist dann diese ganze Heim- und Hobby- und Privatbereichsszene hingewandert. Also man hat sicherlich Fehler, viele, viele Fehler gemacht und ob man es heute nochmal so machen würde, es weiß ja auch keiner, was richtig ist. Man hat es gemacht und hat gehofft, dass es gut geht und dass es in die richtige Richtung geht und man hat gesehen, es ging in eine Richtung. Ob sie richtig war, kann auch heute noch keiner sagen, weil es niemanden gibt, der es besser gemacht hat als die Messegesellschaft. Und nur das wäre ja ein Maßstab, wo man sagen kann, hättest du es mal so gemacht. Alles andere ist dummes Geschwätz von Leuten, die keine Ahnung haben. Oder sowas wie die CeBIT niemals auf die Füße gestellt haben. Also die CeBIT Home, das Trennen der sogenannten Beutelrappen und Hobbyisten, das wurde sicherlich angesehen als erster Schritt dazu, die CeBIT zu verkleinern. Das war ja auch wirklich das Ziel. Nur, es war sicherlich der verkehrte Weg. Eine CeBIT Home, wenn man die während der CeBIT gemacht hätte, wäre denkbar, dass es heute noch existieren würde, dass sie heute vielleicht auch viel, viel größer wäre als der kommerzielle Bereich, der jetzt eingestellt werden muss, wie man sagt, aus Kostengründen, weil die Messe ist nun mal ein Wirtschaftsunternehmen und wenn sie sich nicht mehr trägt, dann bleibt nichts anderes übrig, als die Sache dicht zu machen. Also es hat sehr viele Sachen gegeben, sehr viele Innovationen gegeben und es gibt auch sehr, sehr viele Erinnerungen an diese Messe. Ich kann mich einmal erinnern, wir waren mit dem WDR-Team da. Das war zu einer Zeit, da hatten wir noch keine Funkmikrofone. Da standen wir da an dem Pressezentrum, die breite Treppe nach oben aus Süden kommend. Und die Kameraleute standen unten auf der Wiese und wir hatten Kabel für die Mikrofone. Wir waren also da verkabelt im Freien gelegt. Die waren bestimmt 50 Meter lang. Ja, und wir haben das nicht hingekriegt, weil irgendein Rundfunksender hat da reingestrahlt. Man hat also Radio gehört, während wir moderiert haben. Gut, das wurde natürlich alles ja, gehört, mitgehört, nachgehört. Und es wurden dann viele Klimmzüge gemacht mit kurzen Kabeln und versteckten Aufnahmegeräten, damit wir überhaupt moderieren konnten. Also es gibt viele, naja, früher gab es zum Beispiel von vielen Messeteilnehmern, also Firmen, am Abend vor der Messe Veranstaltungen in irgendwelchen Gaststätten, Kneipen. Ich kann mich erinnern, Semantic Burn-In und so weiter und so weiter. Da hat man sich getroffen, da hat man zusammengesessen, da hat man geredet. Es war eine große Gemeinschaft, die dort entstanden ist, die vor der Messe schon Informationen ausgetauscht hat und überlegt hat, was man erwartet, was man zu erwarten hat und vielleicht sogar schon, wie es eventuell einzuschätzen ist. Es gab viele Politiker, die dort waren und da rumgetönt haben. Ich weiß, Rutgers hat 1998 auf der CeBIT Home irgendwas erzählt. Er wollte ganz speziell für Schüler Tarife im Internet anstoßen, könnte man vielleicht sagen, damit die schneller und besser ins Netz kommen. Wir wissen, bis heute ist nichts passiert. Jetzt streiten sich sogar die Bundesländer über ihre Kompetenzen, ob sie nun Geld vom Bund nehmen dürfen oder nicht, damit man endlich die Schulen vernünftig ausstattet. Für mich haben die anderen der Waffel so stark, das kann sich keiner vorstellen. Man muss, ist ein anderes Thema, wir sind bei der CeBIT. Ja, es gab zum Beispiel von Microsoft Proteste, die waren massiv an die Messeleitung herangetreten und haben gesagt, wir wollen das so nicht mehr. Wir wollen nicht, dass hier auch zum Beispiel Spielecomputer gezeigt werden. Und dann hat Sony von der Messegesellschaft ein Ausstellungsverbot für die neue PlayStation bekommen, auf Betreiben von Microsoft. Ja, seitdem hat man Sony nicht mehr auf der CeBIT gesehen. Ja, und solche Dinge sind eben passiert. Es war ein Hauen und Stechen hinter den Kulissen. Die Messegesellschaft hat sich treiben lassen, meiner Meinung nach. So das feste Konzept zu sagen, das wollen wir, so wird es gemacht, das gab es nicht. Man ist also dem Geld nachgelaufen. Und die Krise, die spätestens 2007 ganz klar ersichtlich wurde, ja, die hat dann dafür gesorgt, dass die Messegesellschaft ja viele Experimente gemacht hat und versucht hat, auch Bereiche, die weggegangen sind, abgewandert sind, zu anderen Messen wieder zu gewinnen, die Sache interessanter zu machen für den kommerziellen Bereich. Aber es war zu spät. Man hatte, glaube ich, hier den Zug verpasst, den Punkt verpasst, an dem man hätte, die Messe der Zeit anzupassen. Denn spätestens als die ersten Smartphones kamen, richtige, gute Mobiltelefone mit neuen Fähigkeiten, neuen Möglichkeiten. Ich weiß, ich habe damals mit einem mir gut bekannten Pressesprecher von dem Hersteller der iPhones gesprochen und der hat mir mal gesagt, weißt du, mit unserem Computer machen wir nicht mehr den Umsatz. Der Hauptumsatzträger heute und für die Zukunft wird das iPhone. Ich habe mir gedacht, das kann doch gar nicht richtig sein. Es war aber richtig. Man hat damals von Apple-Seiten ganz klar erkannt, wie der Weg gehen wird. Die Messegesellschaft hat es aber ignoriert. Die hat wohl zugelassen, dass man so ein paar Teile da ausstellt, aber das war es auch. Und dann der nächste Schritt, das, was seit 3-4 Jahren sich andeutet, dass die sogenannten Smartphones, ja, da ist eine Marktsättigung erreicht. Es gibt nichts mehr Neues, was man in diese Dinger hineinpacken kann. Man kann sie schöner machen, man kann sie vergolden, man kann sie leichter machen, man kann sie dünner machen, man kann sie klappbar machen, man kann sie flexibel machen, man kann sie rund machen, damit man sie in der Arschtasche tragen kann und dennoch sitzen kann. Man kann all das machen, aber die Innovation ist vorbei. Und hier muss man sicherlich, jetzt nicht die CeBIT, die ist ja Geschichte, in vielen Bereichen nachdenken, was man jetzt macht, wie es denn weitergeht, wenn dieser Hauptinnovationsträger der letzten Jahrzehnte, der letzten beiden Jahrzehnte wegfällt. Damit nicht das passiert, was den Dinosauriern passiert ist, was der CeBIT passiert ist und was vielleicht auch noch vielen anderen passieren kann. Die Messe, wir waren im Rundfunk-Fernsehzentrum, wir haben dort zwei große Räume gehabt für die Teams, die wir da hatten. Wir haben dort im Studio des NDR produziert, Fernsehsendungen produziert, manchmal auch jeden Tag, glaube ich, mich erinnern zu können. Die Messe war ja am Anfang 8 Tage lang und später hat man es dann immer mehr reduziert. Es war ein interessantes Leben. Es war schön, es war eine Erfahrung, es war eine Zeit, die wir mitgemacht haben. Eine Zeit, die ich nicht missen möchte. Aber wer die Audios der letzten Jahre gehört hat, für mich ist die CeBIT immer uninteressanter geworden. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich gehöre da nicht mehr hin. Gut, ich bin bei jeder da gewesen, okay, aber ich gehöre da nicht mehr hin. Und irgendwo bin ich froh, nicht, dass die Messe kaputt ist, nicht, dass sie nicht mehr gibt, nein, aber für mich persönlich, dass ich nicht mehr dahin muss, denn auch 2019 wäre ich, obwohl ich es nicht wollte, wieder dahin gefahren. Ich muss es nicht mehr, es gibt sie nicht mehr. Das hört sich vielleicht ziemlich doof an, aber es ist nun mal mein Empfinden dazu. Eine großartige Messe, die ihre Zeit gehabt hat, eine Zeit genutzt hat, in der es möglich war, so etwas stattfinden zu lassen, eine weltgrößte Computermesse entstehen zu lassen. Und dieses Riesenprojekt ist nun zu Ende. Ein Wort noch am Schluss. Es ist jetzt mehr als ein Jahrzehnt her, zu Zeiten des WDR Computer Club noch. Da habe ich mit dem damaligen Pressesprecher, dem Herrn Koch, da habe ich mich manchmal gezofft mit ihm, aber okay, ein Gespräch gehabt. Und zwar, was mir irgendwie so kam, damals wurde die Vernetzung, wurde Internet, wurde Mobilkommunikation, wurde immer wichtiger. Und ich habe einfach gedacht, weil damals die ersten Videos von Produkten, die auf der Messe ausgestellt wurden, auch im Internet anzusehen waren, ich habe gedacht, muss man denn eine solche Messe noch haben? Kann man das nicht alles irgendwie über das Internet, Produktvorstellungen und so weiter, Konferenzen, Meetings? Und ich habe mit ihm gesprochen, habe ihm das gesagt. Gut, das hat ihm nicht gefallen. Klar, das ging ja gegen seinen damaligen Arbeitgeber. Aber ich habe gesagt, kannst du mir denn mal die Zahlen geben? Wie viel, ihr habt das sicher, wie viel Tonnen Abfall ihr nach der CeBIT entsorgen müsst? Denn ich habe es ja oft genug gesehen, wir sind ja oft genug auch noch ein, zwei Tage länger da geblieben. Zum Beispiel bei der Schneebit, wenn da wieder mal ein Meter Schnee irgendwo in Hannover lag. Ich würde das mal wissen. Wie viele reisen mit ihren Autos an? Wie viele kommen mit dem Flugzeug an? Ich würde gern mal wissen, was das für Umweltschäden verursacht, diese CeBIT. Gut, bin da auf Granit gestoßen. Ich habe versucht, anderweitig Zahlen dazu zu bekommen, habe auch darüber mal berichtet. Aber er mochte mich dann hinterher auch nicht mehr, nachdem ich darüber berichtet habe. Aber es ist so, die CeBIT und wahrscheinlich jede andere Messe auch, ist für mich die Umweltkatastrophe überhaupt. Wenn ich mir überlege, wie irrsinnig zigtausende, hunderttausende von Autos dahin fahren. Es ist ja nicht nur, dass die Besucher fahren, sondern LKW über LKW bringt irgendwelchen Kram angeschleppt. Die ganze Infrastruktur, das ganze Catering, die gesamte Versorgung. Und die Leute, die mit dem Auto kommen, die Leute, die mit dem Zug kommen, auch wenn das vielleicht noch umweltfreundlich ist, die Leute, die mit dem Flugzeug kommen und dann vielleicht mit dem Taxi und das ist eine Umweltkatastrophe, wenn man in Zukunft Möglichkeiten und Wege finden würde, eine solche Messe als Wirtschaftsunternehmen zu betreiben, ohne diese Umweltschäden, wäre vielleicht was. Tja, lieber Kollege, wir haben uns damals gestritten. Ich weiß nicht, ob du zuhörst, aber melde dich mal. Vielleicht können wir heute noch mal aus einer ganz anderen Sicht über unser damaliges Thema sprechen. Tja, was hat die Entwicklung der Technik, unsere heutige Technologie, möglich gemacht? Sagt Ihnen der Begriff LAWS etwas? Wahrscheinlich nicht. Das steht für letale autonome Waffensysteme. Deswegen LAWS. Nun, wir kennen sicher alle die Thematik, dass sogenannte Drohnen, ich meine, das sind keine Quattro- oder Multicopter, sondern ich meine diese militärischen Mörderdinger, ferngesteuert werden. Da sitzen also irgendwelche Operator irgendwo tausende Kilometer entfernt mit dem Arsch auf irgendeinem Sessel in einer warmen Bude und bringen dann in der Ferne Menschen, Kinder, Männer, Frauen, alles um, was darum läuft, wenn sie einen Auftrag dazu bekommen. Vollkommen hirnlos, vollkommen emotionslos, vielleicht vollkommen hirnverbrannt, so etwas. Aber Menschen sind so. Aber dieses LAWS, das tritt immer mehr in den Vordergrund verschiedener Diskussionen. Man hat also schon Verbote für solche Waffensysteme gefordert, denn es passt einfach nicht zu unseren humanitären Vorstellungen, dass man sowas macht. Aber der nächste Schritt, der ist ja da, der kommt ja. Wird heiß diskutiert und steht wirklich kurz bevor, vielleicht in 5 oder 10 Jahren wird es ganz selbstverständlich sein. Ich habe schon vor 30, 40 Jahren einen Science-Fiction-Roman in den Händen gehabt. Da haben Roboter Kriege gegeneinander geführt. Die Menschen saßen irgendwo in irgendeinem Bunker, haben ab und zu mal irgendwelche Befehle gegeben und Roboterarmeen haben sich gegenseitig da umgebracht. Ich habe damals gesagt, wie bekloppt ist das denn eigentlich? Heute muss ich sagen, ja, auch wenn das damals sehr primitiv dargestellt war, aber man konnte ja noch nicht ahnen, was heute technologisch alles Realität geworden ist. Dennoch, es ist Realität in den Forschungslabors, in den Entwicklungsstadien, in vielen Bereichen der Militärs. Und wir müssen uns wirklich damit befassen, was darf sein, was muss sein. Diese Verbotsdebatten, die gibt es schon seit 3 Jahren, 4 Jahren, seit die künstliche Intelligenz ja so Fortschritte gemacht hat. Die Zuhörer kennen alle meine Meinung zur künstlichen Intelligenz, hat genauso viel mit Intelligenz zu tun wie künstliche Blumen mit Blumen. Muss man sich reinziehen und darüber nachdenken. Aber dennoch, es gibt, sagen wir, KI, die in der Lage ist, Teilaspekte des menschlichen Denkens unvollständig und unvollkommen nachzuvollziehen, uns abzunehmen. So wie ein Bagger den Menschen in der Arbeit verstärkt, so kann ein Schachcomputer, obwohl er nicht kreativ ist, nicht denken kann, dennoch einen Menschen besiegen. Das ist der Hintergrund eigentlich. Dass das unheimlich kompliziert ist, dass da wahnsinnige Entwicklung geleistet wurde in der Programmierung der KI, steht außer Frage. Aber wenn wir uns jetzt mal auf den Aspekt der autonomen Waffen konzentrieren, da gibt es Leute, zum Beispiel diesen öffentlich kiffenden Elon Musk, der mit Tesla und SpaceX und so weiter in die Öffentlichkeit tritt und mit seinem Hyperloop. Da gibt es Steve Wozniak, die alten Apple-Laner kennen ihn vielleicht noch. Der hat damals, als Apple umgestiegen ist von 13 auf 16 Sektor-Disketten, WotSboot geschrieben, welches automatisch erkannte, welcher Treiber aktiviert werden musste. Da gibt es Stephen Hawking, zum Beispiel, und eine ganze Menge anderer Leute, die sich zusammengeschlossen haben. Es sind also weit über 100. Auch Technologiefirmen sind daran beteiligt. Und man will versuchen, diese autonome Waffenentwicklung zu bremsen und zu unterdrücken. Weil, wohin sollte das gehen? Wenn heute noch irgendwo ein feiger Hund, feiger Mensch, 1000 Kilometer entfernt, irgendwo sitzt, eine militärische Kampfdrohne steuert und Menschen damit umbringt, dann ist das eben ein Drecksack und seine Befehlshaber auch. Aber wenn künftig die Maschine das allein macht, allein irgendwelche Ziele anfliegt, allein identifiziert, ach, das ist ja irgendein böser Terrorist, den bringe ich jetzt mal um, ohne dass da noch ein Mensch irgendwo einen Knopf drückt, kann man das überhaupt noch beschreiben, dass Maschinen die Möglichkeit bekommen, aufgrund von Programmen, wo wir wissen, dass Programme ja fehlerhaft sind, wir Menschen können nicht alle Fehler im Vorfeld ausschließen, dass die Fähigkeit, die Möglichkeit bekommen, aufgrund ihrer Programme Menschen zu töten? Egal, was das für Verbrecher sind, ob das jetzt 100-fache, 1000-fache Mörder sind oder auch immer. Aber darf eine Maschine selbst aufgrund eines Programmes entscheiden, welche Menschen sie tötet, welche Sachen sie zerstört? Das ist ein Problem, was auf uns zukommt. Das ist ein massives Problem, denn es ist klar, jedes kriegführende Land, da gibt es ja nun viele auf dieser Welt, möchte natürlich so effizient wie möglich seine Macht ausbreiten. So, und wenn solche Dinge ohne eigenes Risiko einfach irgendwo durch die Gegend geschickt werden. Die kriegen ein paar Bilder und sonst was und sagen, such den, erkenn den, bring ihn um, fertig. Und wenn du zurückkommst, ist es gut, wenn nicht, baue einen neuen. Kann man eigentlich als Mensch, was sind das für Menschen, die so zynisch, so unmenschlich denken, dass man überhaupt so etwas entwickeln kann? Kann man denn so etwas verbieten? Entwicklung denken kann man nicht verbieten. Kann man es irgendwie begrenzen? Wahrscheinlich auch nicht. Wenn wir sehen, dass in China jetzt irgendein Wahnsinniger an Menschen in seinem Erbgut verändert hat und einen künstlich veränderten Menschen leben lässt, dann muss man sagen, irgendwo kommt doch alles, was machbar ist, irgendwann auch in den Status, dass es gemacht und ausprobiert wird. Es wird Verstand, es wird Ethik, es wird Moral, es wird Menschlichkeit ausgeschaltet und man tut es eben. Wir werden also autonome Waffensysteme bekommen. Der Wettlauf der Rüstungsindustrie ist längst im vollen Gange. Das Geld kommt aus militärischen Bereichen. Dort ist immer für Krieg und für solche Entwicklungen genug Geld da. Und wenn keins mehr da ist, wird Neues hingeschoben. Nur, man kann so etwas doch auch missbrauchen. Wenn wir uns überlegen, wie viele Technologien angefangen haben, die nur von großen, finanzstarken Unternehmen vorangetrieben wurden, zum Beispiel Navigation, es gibt tausend andere Beispiele, die heute von einzelnen, noch nicht mal aus dem Profibereich stammenden Menschen nachgebaut werden können, weil wir einfach uns weiterentwickelt haben, weil es neue Werkzeuge gibt, Software-Werkzeuge meine ich damit. Dann wird auch so etwas möglich sein, wenn das Wissen, wie Maschinen Menschen erkennen und töten können, einmal in der Welt ist, wird es sich verbreiten. Was ist mit Verbrecherstaaten? Gibt es da nun genug davon? Wir müssen uns nur mal ansehen, dieser letzte Journalistenmord. Da werden eben 10 Leute losgeschickt, bringen den mal um und gut ist. Glaubt man wirklich, dass ein solcher Staat, eine solche Staatsführung, die zu so etwas in der Lage ist, irgendwo davor zurückschrecken würde, autonome Waffensysteme auf die Menschheit loszulassen? Aber es gibt ja auch noch schlimmere Staaten, die... Ja, wir müssen uns damit befassen. Wir sollten uns darüber Gedanken machen. Wir sollten mehr darüber lesen. Wir sollten vielleicht auch mehr den Mund aufmachen. Denn die Leistungsfähigkeit der modernen Waffensysteme, die hängt eigentlich kaum noch von der Hardware ab, von dem Blech, von dem, was weiß ich was, von dem Computer. Die sind ja schon so was von extrem leistungsfähig, sondern im Grunde genommen von der Software, die entwickelt wird, um die Hardware-Möglichkeiten und Fähigkeiten entsprechend perfide umzusetzen. Die Möglichkeiten, dagegen etwas zu tun, die hat der Einzelne schon längst verloren. Das kann wahrscheinlich auch noch nicht mal ein einziger Staat. Das können nur Staatengruppen. Die EU wäre dazu sicherlich bestens geeignet, Einfluss zu nehmen, darauf zu drücken. Aber man muss ja Verträge mit anderen machen. Man muss ja solche Waffensysteme weltweit ächten. Man muss ja eine Mehrheit dafür finden, eine Lobby finden, dass so etwas wirklich geächtet wird. Denn so wie heute Waffen nicht mehr einfach irgendwo zu kaufen sind, ich spreche jetzt nicht von dem Land, die von einem Trump regiert werden, sondern von einer normalen Welt. Wenn das geklappt hat in weiten Bereichen der Welt, sollten wir doch auch eine Möglichkeit haben, autonome Waffensysteme, bevor sie denn wirklich entwickelt worden sind, zu ächten und jeder Versuch und jede Entwicklung zu einem solchen System im Vorfeld unter Strafe zu stellen. Ja, das kann man natürlich sagen, okay, gut, dann machen die das weiter mit Fernsteuerung oder sowas. Nur da ist ein gravierender Unterschied. Ein autonomes System, das kann ich von außen nicht stören. Nicht stören? Ja, wenn eine Drohne ferngesteuert wird, dann geschieht das per Funk und nicht per Brieftaube oder sonst was, ist klar. Und diese Funkübertragung, die kann man natürlich stören. Wenn so eine Drohne kommt, knall ich der da in dem Frequenzbereich, wo die normalerweise hört, was sie zu tun hat, mordsmäßig Störsignale auf die Antennen und dann ist gut. Aber ein autonomes System, das nicht, dem ist das auch vollkommen wurscht. Das schaltet seine Antennen ab, es hat ja einen Auftrag, braucht ja niemanden mehr zu fragen, fliegt dahin, wo es seine Morde, kann eine Maschine morden? Seine Auftragsmorde vielleicht, oder ist genauso. Wir haben noch nicht mal die richtige Sprache dafür, um diese unsagbare Situation und Szenario richtig zu beschreiben. Und wenn man dann überlegt, wie klein heute die im Hobbybereich Quadrocopter sind, wie weit die schon fliegen können, was spezielle Geräte können. Man muss künftig nicht mal nur eine dieser Kampfdrohnen losschicken, sondern man kann 10, 100 oder 1000 losschicken. Die abzuwehren, abzuschießen, dürfte dann kaum noch möglich sein. Und wenn so ein Teil wirklich dann 1000 Euro in der Herstellung kostet, naja, dann schickt man eben 1000. Was ist das für ein kriegsführendes Land? Und alle werden ja nicht verloren gehen, die kommen ja wieder zurück. Ich möchte nur einfach mal sagen, wir sind in einer Welt, in der es möglich geworden ist, mit der Technologie solche Perversionen wahr werden zu lassen. Und ein kleiner Hoffnungsschimmer kommt, dass da zum Beispiel Experten der Vereinten Nationen in Genf darüber beraten haben und auch weiter beraten werden wollen, was man denn tun kann, wie diese künftigen autonomen tödlichen Waffensysteme zu beurteilen sind, wie man diese Entwicklung stoppen, beeinflussen, bremsen kann, wie man dazu kommen kann, dass man Killerroboter nicht erst in die Welt setzen darf. Es ist eine wahnsinnige Sache, wenn man sich das überlegt, was da auch in Zukunft, was da möglich ist. Und es ist kaum möglich, wirklich mit Mitteln des einzelnen Staates dagegen etwas zu machen. Ja, nur, das ist ja jetzt nur ein Aspekt. Wir werden ja mit vielen, vielen anderen aus der KI entstammenden Problemen konfrontiert, die wir heute vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Was macht denn ein selbstfahrendes Auto, das von KI gesteuert wird? Es fährt irgendwo hin, wir wissen alle, es gibt Situationen, die entstehen, die nicht vorhersehbar waren, wo man nicht mehr ausweichen kann. Und jetzt fährt ein Auto in einer schmalen Gasse, wo aus irgendwelchen Gründen nicht mehr rechtzeitig gebremst werden kann, auf einen 80-Jährigen, der am Stock geht, und ein 10-jähriges Kind zu. Er kann nur einem ausweichen, entweder rechts oder links. Was macht er? Wer programmiert, fahr den Opa um, da sparen wir Rente, und lass das Kind leben, das hat länger zu leben, oder umgekehrt, oder ein extremes, perverses Beispiel, weiß ich. Aber so Situationen wird es ja nun geben und viel differenzierter, viel feiner, nicht so plump und grob. Ich möchte ja nur die Problematik mit diesem Beispiel aufzeigen. Wer programmiert was? Wer schreibt vor, wie so etwas zu programmieren ist? Kann man Ethik in ein Softwareprogramm irgendwo hineinbringen? Kann man das überhaupt so machen, dass die Software oder vielleicht die Hardware sagt, nee, du, so ein Scheißprogramm führe ich nicht aus. Müssen wir irgendwie Filter haben in unseren Prozessoren, die erkennen können, wobei ich heute noch nicht weiß, wie das überhaupt möglich sein könnte, dass ein solches Programm ethisch, moralisch vollkommen daneben ist und sagt, nee, mache ich nicht. Du bist ein scheiß Programm, ich halte hier an und warte, bis ich ein vernünftiges Programm gebe. Kann man sich sowas überhaupt vorstellen? Diese Überlegungen dazu müssten doch eigentlich da sein. Denn die Assistenten, die heute in unseren Autos sind, die ganzen Programme, die dafür sorgen, dass selbstfahrende Autos, selbstfahrende Taxis, selbstfliegende, gesteuerte Flugroboter, da stehen wir ja auch davor, die sollen ja schon nächstes Jahr in Einsatz kommen, dass die entscheiden müssen in irgendwelchen Situationen, wen schade ich, wo nehme ich billigend in Kauf, dass ich Menschen töte, um andere zu retten. Das, was ein Mensch nicht kann, was ihm schwerfällt, in einer solchen Situation das zu entscheiden, wo ihm eigentlich nur die Geschwindigkeit hilft, mit der er in eine solche Situation hineinkommt und gar nicht mehr vernünftig nachdenken kann und intuitiv irgendetwas tut, das kann eine Elektronik, eine Software aufgrund der ganz anderen zeitlichen Situationen in aller Ruhe überlegen und nachdenken. Und in dieser Zeit, was denkt eine Software? Gut, sie denkt nichts, sie entscheidet, sie wägt ab. Wer stellt die Kriterien ein? Wer überwacht das, dass nicht doch irgendwo ein paar Codezeilen einfließen, die dann sagen, nee, fahr die Alten um, sparen wir Rente, lass das Kind leben. Oder irgendeine andere perverse Sache. Wir müssen uns mit diesen Überlegungen, mit diesen Gedanken befassen. Die Technik hat die Plattform. Die Software, die KI, die da drauf ist, wird von Menschen gemacht. Wer bringt dieser Software bei, was Moral ist, was Ethik ist, was verantwortliches Handeln ist? Kann man das überhaupt programmieren? Da hat man irgendwelche Wahrheitstabellen oder irgendwelche, was weiß ich was. Man hat irgendwelche Daten, hat irgendwelche Sensoren, Kameras und irgendwas anderes. Und aufgrund dieser Informationen, die zur Verfügung stehen, soll dann die Software etwas entscheiden. Wir machen hier die Büchse der Pandora auf. Wir wissen noch nicht, was drin ist. Wir wissen noch nicht, wie wir es beherrschen können. Wir wissen noch gar nichts. Wir machen es einfach. Und ich sage voraus, es wird viele, viele Situationen geben, die wir uns heute noch nicht vorstellen können, die darauf zurückzuführen sind, dass wir mit Werkzeugen arbeiten, deren Wirkungsweise und Wirkungsreichweite wir noch nicht einmal abschätzen können. Das Problem ist natürlich auch, dass die Politik das nicht erkennt. Dass die Politik nicht sagt, okay, bevor irgendwelche Sachen auf die Straße kommen, da müssen wir Tests machen. Dass hier noch nicht einmal die Überlegungen da sind, wie muss ich eine solche Software testen? Wie muss ich eine solche Software überprüfen? Wie kann ich die Testumgebung schaffen? Welche Kriterien müssen minimal vorausgesetzt werden, die unveränderbar sind? So, in der Software kann ich es kaum machen. Ich könnte es auf der Hardware-Seite, und da sind wir technologisch noch nicht so weit, dass die Hardware die Software versteht. Dann braucht man vielleicht auch gar keine Software mehr. Dann könnten wir wirklich diese Regeln in Silizium gießen und könnten die Chips das alleine entscheiden lassen. Aber der Weg geht leider woanders hin. Der Weg geht dahin, dass wir eine universell anwendbare und einsetzbare Hardware haben, die von der Software dominiert und gesteuert wird. Also, es bleibt spannend. Es kann schlimm werden, erschreckend werden. Die Menschen haben zwar immer irgendwo, bevor es dann ganz schlimm wurde, noch die Kurve gekriegt. Aber vielleicht kann man einfach mal vorher darüber nachdenken, ob wir automatische Entscheidungen in irgendeiner Art im Vorfeld schon dominieren können. Denn es geht schließlich um Gesundheit, körperliche Unversehrtheit und vielleicht sogar Leben und Tod von Menschen durch Programmzeilen. Und ich habe noch kein Programm kennengelernt, welches keine Fehler beinhaltet. Amazon sind ja immer noch deutlich im Vordergrund, immer noch deutlich erkennbar als der bedeutendste Quasselbüchsenhersteller auf der Welt. Auch wenn Google mächtig aufgeholt hat, aber Amazon ist dominant, auch im öffentlichen Bewusstsein. So, ich habe es ja nun nachgewiesen und auch mehrfach wieder überprüft. Diese Büchsen sind relativ harmlos. Ich kann nachweisen, nur dann, wenn sie angesprochen werden und ein Kommando bekommen, wird dieses Kommando übertragen zu den Großrechnern von Amazon und wird dort irgendwie verwurstelt, eine Antwort generiert und ich bekomme meine Antwort oder es wird eine Aktion ausgelöst. Nur dann, wenn ich die nicht anspreche, dann hören sie zwar, allerdings lokal erkennen sie, wenn sie angesprochen werden und dann erst gehen sie nach draußen. Ist das soweit ganz gut. Ich benutze die Dinger für viele Sachen, weil ich weiß und sicher bin, die hören mich nicht ab. Mein Mobiltelefon schalte ich aus. Da weiß ich es nicht und bin nicht sicher. Da habe ich auch vor Jahren schon nachgewiesen, dass einige aus der Ferne aktiviert werden können und dass man sie zum Abhören benutzen kann. Da braucht man nur eine Anfrage zu stellen an den Bundestag und bekommt man die Mitteilung, wie viele 100.000 stille SMS schon wieder verschickt worden sind. Und dann konnte man feststellen, wo befindet sich das Telefon. Und bei einigen konnte man dann sogar sagen, okay, aktiviere Mikrofon oder ähnliches. Da redet kein Mensch drüber. Die gibt es Millionen, Milliardenfach auf der Welt. Das ist so. Über Amazon regen sich immer noch einige auf. Tragen aber ihren genialen Spion, der sogar weiß, wo ich mich befinde und wann, von wo nach wo, den tragen sie mit sich herum. Gut, eine andere Geschichte. Aber jetzt kommt etwas, Amazon hat nämlich ein US-Patent angemeldet oder sich genehmigen lassen, vor 2 Monaten oder sowas. Mit dem will man den Gesundheitszustand von Menschen erkennen. Wenn also jemand zum Beispiel sagt, Alexa, sag mir mal, wie spät es ist, soll die Stimme analysiert werden und soll dann zum Beispiel erkannt werden, dass, wie ich jetzt im Moment, heiser bin, weil ich eine Erkältung gerade mal so überstanden habe. Und dann könnte mir Amazon zum Beispiel anbieten, hör mal, wir haben Hustenbonbons für dich, dann kriegst du wieder eine Stimme, wie ein kleines Zicklein. Kannst du dann einen großen, bösen Wolf spielen. Oder gib mir ein Rezept für irgendeine Hühnersuppe, was ja auch dagegen helfen soll. Also Amazon versucht hier in einen Markt reinzudringen, wo es uns Menschen erkennen will, wie wir uns fühlen. Man kann natürlich sagen, durchaus sagen, okay, ist ja super gut und alles prima. Und ich sage dann, ja, ich bin erkältet, schick mir mal Hustenpastillen oder sonst was. Auf der anderen Seite, man muss natürlich überlegen, dass Amazon hier in einem Bereich ein Patent erstmal. Es ist nicht vorhanden, es funktioniert nicht, es läuft nicht. Die haben sich nur diese Sache patentieren lassen. Die lassen sich ja Furz und Feuerstein patentieren. Man versucht da irgendwo reinzugehen, dass man erkennen kann, wie es einem Menschen geht, um dann wieder gezielt Werbung an diese spezielle Person zu schicken und ihm gleich anzubieten, wo er irgendwas kaufen kann und sie kassieren Provision davon. Man muss es wissen, man muss die Ohren und Augen aufhalten, ob so etwas kommt. Im Moment kommt es nicht. Ich meine, dass wir abgehört werden, dass wir längst über unser weltweites Netzwerk so eine Art Nervenstruktur haben, vielleicht eine Art technisches Gehirn über alles. Das ist ja nun nichts Neues. Das hat ja Peter Russell schon prophezeit. Und da muss man sich eigentlich nicht darüber wundern. Aber diese ganze Sprachsteuerung, die wird noch viel, viel mächtiger werden. Denn die Menschen werden sich immer mehr daran gewöhnen, dass sie Maschinen per Sprache irgendwelche Befehle geben. Für viele Menschen ist es hilfreich. Es ist für viele vielleicht sogar unabdingbar mit körperlichen Einschränkungen so etwas, dass man da irgendwelche Aktionen auslösen kann, die man normalerweise nicht initiieren könnte. Aber auf der anderen Seite, die Industrie versucht nun tatsächlich, in unsere Wohnungen hineinzukommen mit Geräten, die uns das Leben lebenswerter machen sollen. Und gleichzeitig sind dann natürlich auch Sensoren in unseren Wohnungen, die hören können, die sehen können, die dann uns ausspionieren können. Nicht, dass ich der Meinung bin, dass das irgendwo schlecht ist. Nicht, dass ich der Meinung bin, dass man solche Hilfen nicht braucht. Ich bin nur der Meinung, dass die Daten, die dort gewonnen werden, dass ich entscheiden können muss, das darf nach draußen, das will ich. Ich bin behindert, ich kann nicht mehr gehen. Ich muss also das und das machen. Das darf, muss natürlich, damit mir geholfen werden kann, rein technisch, das nach draußen. Aber das andere darf eben nicht nach draußen. Dass auch die Daten, die über mich aufgezeichnet worden sind, gespeichert worden sind, dass ich auch darüber jederzeit Informationen abrufen kann. Da krankt die ganze Sache. Also man testet jetzt, dass man zum Beispiel in Konferenzräumen und so etwas, in Altenheimen, in Krankenhäusern so etwas, dass man dort Menschen überwacht und diese Überwachung soll dann helfen, Hilfe zu rufen oder Hilfe zu geben. Ob es um Heizungssteuerung geht, ob es um Lichtsteuerung geht, ob es darum geht, eine Krankenschwester zu rufen, ob es darum geht, Hilfe zu rufen, wenn jemand gefallen ist und so weiter. Diese im Vordergrund stehenden Argumente sind ja alle edel und gut, aber die Möglichkeiten, dass man diese Technologie missbraucht, wird immer größer, weil wir keine vernünftige Datensysteme, Datenschutzsysteme haben. Noch ein Wort zu einer solchen Technologie, eCall. Ich habe ja darüber berichtet, seit 1.4. müssen alle neu typzugelassenen Fahrzeuge eCall besitzen. eCall, das ist im Grunde genommen ein SI-Modul, welches als Chip im Auto fest verbaut ist, mit der Autoelektronik verbunden ist und bei bestimmten Ereignissen Hilfe holen soll. Heißt also, mein Airbag geht auf, das eCall-System bekommt das mit, wählt sich in ein beliebiges Telefonnetz ein, wählt die Notrufnummer 112 europaweit und stellt eine Sprechverbindung her, sodass die Notrufzentrale, die muss zertifiziert sein, mich ansprechen kann, sagen, lebst du noch oder können wir uns Zeit lassen oder irgend so etwas. Außerdem muss man diesen eCall auch per Hand auslösen können, wenn man irgendwo sieht, da ist etwas passiert, um Hilfe rufen zu können. Man weiß ja nicht, ob da bei dem alles funktioniert, ob der eCall überhaupt hat oder so. Wird ja auch noch lange dauern, bis das überhaupt mal in vielen Fahrzeugen drin ist. Man kann es auch nachrüsten übrigens, wer es will. Gute Idee. eCall setzt dazu Informationen ab, die es aus dem Fahrzeug vorher generiert hat. Und zwar wird einmal herausgesendet, dann, wo bin ich, was für ein Fahrzeug habe ich, was für ein Kraftstoff treibt mein Fahrzeug an, wie viele Insassen sind in dem Auto, haben die Insassen die Sicherheitsgurte angelegt gehabt oder nicht, wo ist die genaue Position und welcher Mobilfunkbetreiber ist im Moment hier, über den die Verbindung geht. Es gibt eine ganze Menge Sachen mehr. So, in dem Gesetz hat die EU ganz klar gesagt, diese Daten müssen, sobald der Einsatz abgeschlossen ist, gelöscht werden. Alles das, was da übertragen ist. Gut, kann man glauben, ob es wirklich so gemacht wird oder nicht, muss man überprüfen können. Kann man nicht. Des Weiteren ist ausdrücklich vorgesehen, dass Zusatzdienste sich da an dieser eCall-Technologie beteiligen können. Soll heißen, dass ich zum Beispiel mit meiner Versicherung irgendeinen Tarif abschließen kann und diese Versicherung überwacht per eCall-Technologie, wenn kein Notruf läuft natürlich, wie fahre ich, wie beschleunige ich, wie bremse ich, welche Kurvengeschwindigkeiten habe ich, bremse ich oft, bremse ich wenig oft, wie viele Kilometer fahre ich, wo fahre ich und so weiter. Und sagt mir dann, ach, du bist ein sehr vorsichtiger Fahrer, du kriegst von mir ein paar Prozent nachgelassen. Oder du fährst wie eine Sau, du zahlst das Doppelte. Oder so rein hypothetisch. Dass man natürlich auch da wieder andere Dinge reinhängen kann, dass man Angebote reinhängen kann, dass man Musikstreaming darüber laufen lassen kann. Denn die Autos müssen ja zwingenderweise im Moment wohl GSM, es ist wohl auch an UMTS gedacht, obwohl das irgendwann bald abgeschaltet werden könnte. In einigen Ländern auf der Welt ist auch GSM schon abgeschaltet. Künftig wohl LTE eine Verbindung haben. Die müssen einen GPS-Empfänger haben. Die müssen eine Freisprecheinrichtung haben. Diese Sachen sind dann standardmäßig in allen Fahrzeugen drin. Gut, dass das Auto dann irgendwo obendrauf ein bisschen mehr Geld kostet, ist klar. Die Autohersteller wollen das ja nicht selbst bezahlen. Aber es entstehen erstmal keine monatlichen Kosten. Würde ich jetzt aber über einen Zusatzdienstanbieter irgend so etwas machen wollen, wie Musikstreaming oder sonstige Sachen, dann natürlich, dann gäbe es ja so eine Zahl für das, was du brauchst. Eine Mauterfassung ist darüber ganz genauso denkbar. Also so wie es heute schon ist, wenn ich in die skandinavischen Länder fahre, klebe ich mir so einen Dongle an die Windschutzscheibe, habe vorher meine Kreditkartennummer irgendwo hinterlegt und es wird, wenn ich da, was weiß ich, über den Öresund fahre, wird automatisch abgebucht. Diese Dienste kommen da im Grunde genommen irgendwo huckepack mit. Ich muss natürlich zustimmen. Nur die Frage ist, wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Wenn diese Technologie möglich ist, wenn da also auch Privatfirmen zugreifen können, wo sind meine Daten? Was passiert mit diesen Daten? Wie ist die Sicherheit? Wo kann ich nachsehen, was ist denn über mich gespeichert? Sinnvoll wäre es zum Beispiel für ein Fahrtenbuch. Dann kann ich dem Finanzamt sagen, hör mal, guck doch mal da bei, was weiß ich, Musikstreaming-Dienst XY nach, wo ich überall gewesen bin. Die haben das ja. Wir müssen darauf achten. Wichtig ist auch hier, wir als Menschen müssen versuchen, unsere Daten irgendwie im Blick haben zu können. Wir müssen das Recht erstreiten, jederzeit bei jedem auf alle unsere gespeicherten Daten zugreifen zu können. Und hier muss eine staatliche Stelle, da müssen alle Datenspeicherer ihre Daten Zugänge registrieren und da muss ich zentral meine Daten abfragen können. Ich kann nicht zu 95.000 verschiedenen Anbietern im Internet gehen und sagen, hast du vielleicht zufällig Daten von mir, wann ich dann und dann da und da gewesen bin, wo ich getankt habe, wo ich durch eine Umweltzone gefahren bin, wo ich Maut gezahlt habe oder sonst was? Nein, das muss schon zentral sein und das muss für mich jederzeit einsehbar sein. Nur dann macht es Sinn. Und wenn ich dann auch sagen kann, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich, ich will überhaupt nichts. Notruf ja, sonst nichts. Dann wäre auch für mich die Welt in Ordnung. Ja, nur noch ein kleiner Hinweis. Nehmen Sie mal Ihre Gesundheitskarte, heißt dieses Ding. Ja, ich habe meine nämlich gerade rausgezusselt. Da steht oben rechts irgendwo G1, G1 Plus. Wenn Sie eins von den beiden haben, werfen Sie weg. Oder G2. So, die G1 ist schon längst nicht mehr gültig. Die G1 Plus verliert am 31.12. um 23.59 Uhr ihre Gültigkeit. Nur wenn Sie eine G2 haben, nur dann können Sie nächstes Jahr die noch beim Arzt vorlegen, ohne Probleme zu bekommen. Wenn Sie die nicht haben, sofort Krankenkasse anrufen und sagen, hier Krankenkasse, bei mir steht G1 Plus drauf, schick mir mal sofort eine neue. Das ist kostenlos, das muss die Krankenkasse machen, die muss Ihnen die auch ausstellen, wenn Sie eine gültige haben, nicht wenn Sie eine haben, die. Und verlassen Sie sich nicht darauf, dass da, wenn man hinten drauf guckt, irgendwo was steht mit Ablaufdatum. Bei mir steht hier drauf, nee, das Geburtsjahr, das war ja vergangenes Jahrtausend. 31.01.2022 spielt alles gar keine Rolle. Wichtig ist nur G2, dann geht's auch nächstes Jahr noch. Also schauen Sie sich Ihre sogenannte Gesundheitskarte an, diese Geldverschwendungsmaschine, die Sie da gebastelt haben, die bis heute nicht auf die Reihe gekriegt haben, dass sie wirklich Rezepte und ähnlichen Kram darauf kriegen, ist vollkommen wurscht. Sie sollen ja noch nach wie vor zum Arzt gehen können. Und die G1, die ist übrigens schon seit vergangenen Jahr Oktober ungültig. Und die G1 Plus, wie gesagt, Ende des Jahres wird die ungültig. Ja, und das war's. Und auf der Rückseite befindet sich dann natürlich bei einer gültigen GR2-Karte auch die Daten für die europäische Krankenversicherung. Steht oben drüber immer klein europäische Krankenversicherungskarte. Und unten sind dann so ein paar Daten, wo sie wohnen, wie sie leben und wenn ja, warum nicht. Also, schnell in die Brieftasche gucken und eventuell die Krankenversicherung noch anrufen. Dieses Jahr vor Weihnachten, sofort, ist ganz wichtig. Das war's. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Habe ja auch genug gesagt. Ja, bei Gelegenheit schauen Sie bitte nochmal in den Shop hinein. Es gibt eine ganze Menge Sachen. Jetzt auch im Winter, damit Sie nicht krank werden wie ich. Ich hatte meinen Schal vergessen. Naja, nee, nicht so wirklich. Da gibt es auch immer wieder Leute, die schreiben mich dann an, dass sie bei Thomas Ritter versucht haben, irgendwie irgendwas und sie wollten da aber eine andere Lieferanschrift oder ein Ausland oder sonst was. Kinders, wenn irgendwas nicht klar ist, schreibt den Thomas Ritter an. Ich habe es probiert, der kann schreiben, der antwortet sogar, der hilft da, wo es nur zu helfen geht und Hilfen gibt. Ich kann nichts machen, ich kann ihm das weiterschicken, mache ich natürlich auch. Nur geht es mir auch auf den Senkel. Es ist doch vernünftig, dann zu sagen, ich will das meiner Oma schenken. Ich will meiner Oma ein Bitti zu Weihnachten schenken, weil die hat früher immer WDR Computer Club geguckt oder so. Dann macht es nun gar keinen Sinn, mich zu fragen, hör mal, kannst du das auch an meine Oma schicken? Mach es doch bitte mit dem Thomas Ritter. Der ist immer hilfsbereit und freundlich. Und was irgendwie zu machen ist, das macht er auch. Verlasst euch drauf. So, da tue ich den Daumen nach oben, sage immer ein Bit übrig behalten oder ein Bitti. Und und dann geht es diese Woche wieder an die nächste Produktion für den kommenden Montag für die nächste Fernsehsendung. Das war's dann für heute und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion. Wolfgang Rudolph.